Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn on Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Birgit Müller-Wieland. In dieser Sendung geht es um ihren Roman in 6 Geschichten, vom Lügen und vom Träumen. Birgit Müller-Wieland las gerade aus ihrem Buch, sodass wir einen schönen Eindruck davon bekommen haben, um was es geht und wie es klingt. Nun möchte ich mit ihr über den Roman und seine Geschichten sprechen. Herzlich willkommen also bei der 97. Sendung Hörbahn on Stage, liebe Frau Müller-Wieland. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Was können Sie mir zu Eine Brücke aus Papier sagen?
Eine Brücke aus Papier ist ein Zitat von Manes Sperber, dem ukrainisch-stämmigen Dichter, der dann weltberühmt wurde mit seinen Büchern als Habsburger. Also er kam dann nach Wien und also als Habsburger, aus dem Habsburgerreich stammender. Verena Nolte hat diese Zeile von Manes Sperber geborgt, sozusagen für ihr Projekt Deutschland und die Ukraine oder deutschsprachige Autorinnen und Autoren mit ukrainischen zusammenzubringen, und zwar ab 2014, nachdem die Krim annektiert wurde und sie beschlossen hat, dass man das nicht hinnehmen kann und dass man so wenig weiß über die Ukraine und deswegen muss man da eine Vermittlungsarbeit in Gang setzen, und das macht sie auch seitdem und hat gerade wieder in München und in Weimar dieses Projekt vorangetrieben.
Sie haben jetzt vor einigen Tagen dort eine Veranstaltung auch.
Also das war letzten Mittwoch am 5. Oktober. Das war mit den beiden ukrainischen Schriftstellerinnen Katerina Mischenko und Natalka Siadanko, die beide geflüchtet sind vor einem halben Jahr und deren Männer in der Ukraine geblieben sind. Und die beiden haben kleine Kinder, oder die eine von beiden hat einen kleinen Sohn und die anderen Kinder sind schon größer. Ja, und sie wurden von Verena Nolte eingeladen im Rahmen der Brücke aus Papier und gemeinsam mit mir eine Veranstaltung zu bestreiten, weil ich bestimmte Bindungen an die Ukraine habe. Also es ist so, ich war schon als Studentin zum ersten Mal in Kiew, und zwar im Rahmen einer Fahrt, die hieß Österreichisch-Sowjetischer Jugendzug, und das war von der Kommunistischen Partei Österreichs natürlich betrieben, ein Austausch, und da fuhr man in 2 Wochen nach damals Leningrad, heute St. Petersburg, Moskau und Kiew, was ja damals noch zur Sowjetunion gehörte, und also die Ukraine, und da habe ich zum ersten Mal dieses Land betreten. Und 1998 wurde ich eingeladen vom österreichischen Außenministerium zu einem österreichischen, ukrainischen Kulturfestival. Und da habe ich zum ersten Mal zum Beispiel Juri Andrukowitsch kennengelernt, der auch uns begleitet hat damals, Lemberg, Czernowitz. Mhm. Und das war so eine prägende Reise für mich, weil ich verstanden habe, dass die Ukraine, also der Westteil zumindest, so europaaffin ist und da so ein Wunsch nach Nähe und näherem Austausch besteht, dass mir das ganz seltsam vorkam, dass im Nachgang zu dieser Reise Leute zu mir sagten: Was, du warst im Gulag zum Beispiel? Eine ganz schreckliche Verdrehung, weil es waren gerade so viele aus der Ukraine, die in den Gulag verschleppt wurden, und der war natürlich weiter östlich. Und und seit damals habe ich auch die Ukraine beschrieben, literarisch, oder es versucht, was ich erlebt habe, zu fassen in Literatur. Und ja, und 2003 war ich nochmal da und habe also eine andere Gegend versucht zu erkunden, die Transkarpatien. Das ist auch, also das, da haben wir Orte besucht, die man eben jetzt kennt, aber bis vor einem halben Jahr eben niemand kannte, wie Uschgorod oder Mukatschewo oder Drohobytsch oder ja, Ivano-Frankivsk war vielleicht noch geläufiger. Aber ja, also mir ist die Ukraine sehr, sehr nahe.
Ja, und dann ist es auch naheliegend, dass Sie sich bei diesem Projekt auch engagieren, dass Sie jetzt dort auch Gedichte beigetragen haben. Ist das irgendwie aufgezeichnet worden?
Ja, es wurde gefilmt.
Ah, okay.
Also es wird dann wohl auch wieder also einen Film geben, also wenn Weimar beendet wurde, da gibt es den nächsten Austausch. Und ja, eigentlich sollten ja diese Begegnungen auch in der Ukraine stattfinden, aber das ist natürlich in diesem Jahr nicht möglich.
Das ist klar. Es ist auf jeden Fall wichtig, denke ich mal, dass wir uns da kümmern und nicht nur dafür sorgen, dass da Waffen hinkommen, und sondern dass Kultur auch nicht ganz auf der Strecke bleibt. Das ist schon wichtig. Ja. Schön, dass Sie da mitmachen. Ich komme mal jetzt so langsam auf Ihr Schreiben wieder direkt zurück. Und zwar, was mich immer sehr begeistert, ist, wenn jemand Libretti schreibt. Und da frage ich einfach, ich hatte neulich eine Kollegin von Ihnen, die Ursula Haas, die auch Libretti schreibt, die war bei mir auch in der Sendung. Und da habe ich Sie auch gefragt, was schreibst du für Libretti? Und jetzt frage ich Sie, was ist das, was Sie schreiben oder geschrieben haben?
Sehr unterschiedlich. Das erste Libretto, das war ein Stück von Hoffmannsthal, beziehungsweise ein Prosastück, eine Novelle, die auf die Bühne kommen sollte. An der Wiener Kammeroper war das damals. Und das war natürlich eine Herausforderung, ein ganz anderes Genre da umzubauen in Figuren, die singen. Ich hatte großen Respekt davor, aber dann hat es mir wirklich auch einen Riesenspaß gemacht. Und zum Beispiel der Tod, der eine Rolle spielt in der Novelle, kommt bei mir natürlich dann personifiziert vor und singt und tritt in Interaktion mit dem Protagonisten, um den es da geht. Und ja, das war meine sehr schöne Arbeit. Mhm. Und danach kamen dann auch noch ein paar Kinderopern, also Opern für Kinder. Und zum Beispiel haben mein Mann und ich den Ring versucht, für Kinder an einem Abend zusammenzufassen und das kindgerecht aufgeteilt, die ganzen Heroen und Heroinnen, die da bei Wagner.
Nicht einfach wahrscheinlich. Ne?
Ja, aber es war trotzdem, es war schön, das zu machen. Also für Kinder arbeite ich besonders gern, muss ich sagen. Ja.
Und ich meine, man kommt ja nicht so einfach dazu, mal eben ein Libretto für eine Oper oder für ein musikalisches Stück zu schreiben. Welchen Anlass hatten Sie da? Welche Gelegenheit?
Also, ich bin verheiratet mit einem Komponisten und er hatte damals einen Auftrag 2000 für die Wiener Kammeroper und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, also da das Libretto zu machen. Und ich hatte natürlich, wie schon gesagt, großen Respekt, aber auch, das hat mich natürlich angespornt. Und als das dann auch übernommen wurde, dann in ein anderes Theater, war mir klar, das ist etwas, was mir offenbar auch liegt. Und dann kamen auch noch andere Komponisten, die gefragt haben, ob ich was für sie mache. Oder es wurden auch Gedichte von anderen vertont von mir. Und so kommt eins zum anderen. Und dann war wieder mal ein Auftrag für meinen Mann, wo er mich wieder gefragt hat. Und ja, und so kommen die Stücke zusammen.
Super. Auf Ihrer Webseite schreiben Sie von der in Bezug auf das Lyrikkabinett von einer Absage, die Sie dort gemacht haben. Und ich habe das verstanden als Protest in gewisser Weise. Was war das? Ich meine, das Lyrikkabinett ist ja eigentlich eine gute Einrichtung. Ich habe dort auch schon Aufnahmen gemacht. Und was war da los, wenn ich das fragen darf?
Also das Lyrikkabinett feierte sein 30-jähriges Bestehen 2019 und lud zu einem Festakt ein. Und da war ich auch mit eingeladen, weil ich an einigen Schulen Lyrik-Workshops abgehalten habe im Namen des Lyrikkabinetts. Es war der Auftraggeber und hat eine eigene Projektschiene an Schulen. Und ich finde das Lyrikkabinett eine herausragende Institution in ganz Deutschland. Und also es war für mich auch sehr schmerzhaft, dann mich dazu zu entscheiden, dort abzusagen, weil Michael Krüger, der auch der Vorstandsvorsitzende im Lyrikkabinett war, ich glaube, das ist er jetzt nicht mehr, weiß ich aber nicht genau, trat dort natürlich in Anführungszeichen für mich auch auf, obwohl er eine Woche zuvor ein Gedicht veröffentlicht hat, beziehungsweise sein Freund Siegfried Mauser, der Ex-Präsident der Münchner Musikhochschule, hatte das auf seiner Facebook-Seite positioniert. Und das war ein Gedicht, das die Justiz verunglimpfte, weil diese den Herrn Mauser zu einer Haftstrafe wegen sexueller Nötigung